zu dieser Zeit war ich einfach, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich lebendig. Also ich war wahnsinnig energielos. Ich konnte keine Freundschaften, also nicht mehr vielen Freundschaften geben. Ich war sehr schnell gereizt. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich habe nicht auf meine Ernährung geachtet. Also ich war eigentlich wirklich wie so ein Kaktus, der gerade komplett verdörrt.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast. Heute spreche ich mit Claudi Zakrocki. Claudi Zakrocki war eine der ersten Fashion-Bloggerinnen in Deutschland. 2006 hat sie angefangen mit Cloud 44 und seither ist ganz viel gegangen. Sie war auch mal Chefredakteurin von einem großen internationalen Lifestyle-Magazin. Sie hat seither viele eigene Unternehmungen gegründet, ist aktuell Mentorin, vor allem auch für Frauen, und hat ein eigenes Mentoring-Programm namens You Do You. Sie hat auch einen Podcast, Talk the Walk, und vor allem ist sie seit diesem Jahr auch Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben, und zwar übers Manifestieren. Und über das spreche ich heute mit ihr. Und wenn ihr jetzt denkt, nein, manifestieren, dann kann ich euch die Angst gerade nehmen. Wir sprechen nämlich unter anderem auch über Quantenphysik. Es geht also durchaus um den wissenschaftlichen Hintergrund der Manifestation. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Claudi, ich bin so froh, hat's geklappt. Schön, bist du hier.
Ja, danke, dass ich hier sein darf und sorry für das Hackmack vorab, liebe Leute da draußen. Manchmal klappt es halt einfach nicht sofort.
Ja, genau. Beim ersten Mal, als wir uns verabredet hatten, da wurde bei dir eingebrochen?
Genau, bei mir in der Straße wurde eingebrochen, ja.
Also nicht bei dir zu Hause?
Nicht bei mir zu Hause, Gott sei Dank, aber es war natürlich große Aufregung und es war wieder einer dieser Tage, wo nicht so kam, wie es eigentlich geplant war und man dann einfach so ein bisschen im Flow sein muss.
Genau. Fällt dir das leicht?
Mittlerweile fällt mir das leicht, weil ich natürlich aber einfach auch so ein bisschen meine Einstellung auf die Welt verändert habe über die letzten Jahre und ich jetzt einfach total weiß, dass es gewisse Dinge gibt, die hat man einfach nicht in der Hand und dass man einfach da gucken muss, seinen eigenen Energiehaushalt zu verwalten und sich einfach darüber nicht unnötig aufzuregen. Also es ist halt das Leben hat Ups und Downs und es kommt was Unvorhergesehenes und das ist ja auch das Schöne. Und deswegen ist es wichtig, da dann einfach irgendwie locker zu bleiben und einfach das Beste aus einer Situation zu machen.
Es tönt super nach einer super Life-Advice. Wir sprechen ja heute über das Manifestieren. Im Grunde genommen, das ist unser Hauptthema. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen zuerst über dich sprechen, weil ich habe dein Buch gelesen, das heißt You Manifest You. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum wir jetzt auch diesen Podcast machen. Und dann habe ich ja deine Person ein bisschen recherchiert und habe gemerkt, oh mein Gott, die ist ja richtig groß. Die hat ja unglaublich viel schon erreicht und gemacht. Und ich möchte das einfach zuerst mal unseren Hörerinnen und Hörern auch erzählen, was du alles so gemacht hast und wer du bist. Willst du gerade mal selber ein paar Anekdoten aus deinem Leben so hinlegen?
Oh Gott, ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil wie du eben sagst, ich habe schon so viel gemacht, dass ich mal gar nicht weiß, wo ich eigentlich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also vielleicht machst du das mal, es ist vielleicht auch mal schön, von einer anderen Person das zu hören.
Okay, klar, also von einer karrieretechnischen Perspektive hast du den ersten großen Fashion-Blogs gegründet in Deutschland und das war irgendwie 2006. Also ich glaube, da wussten die wenigsten schon noch überhaupt, was ein Blog ist. Also zum Vergleich, ich habe meinen eigenen Blog, das war damals noch ein Blog, habe ich 2016 gestartet und war auch noch eine der ersten, würde ich mal sagen. Ja. Also du warst noch 10 Jahre vorher.
Ja, das war eine Zeit, da wusste niemand, was Digitales eigentlich ist. Also das war damals, ich weiß noch, wie die Leute mich angeschaut haben, habe ich nämlich noch studiert, da hieß es so, oh Gott, die ist jetzt total verrückt geworden, was macht die da?
Und warum hast du es trotzdem gemacht?
Das war so ein bisschen so ein innerer Drang. Also ich habe mich oft in meinem Leben in den Kreisen, in denen ich bin, nicht so ganz verstanden gefühlt. Vielleicht kommt es daher, dass ich auch von Einwanderern, also ein Kind von Einwanderern bin. Ich war auch schon immer jemand, die halt mir mein Studium auch mitfinanzieren musste, die nicht mit so einem goldenen Löffel in der Hand geboren wurde. Und während meines Studiums, ich habe in Heidelberg studiert, es war einfach ein Kreis, der einfach sehr privilegiert war. Und ich habe dieses Studium auch oft als sehr trocken empfunden und sehr altmodisch und altbacken. Und ich glaube, dieses Bloggen war zum einen so eine Möglichkeit für mich, so meine kreative Seite auszuleben und noch zu zeigen, dass da eben auch noch was anderes in mir steckt als das Akademiker-Dasein. Und zum anderen wahrscheinlich auch ein bisschen so gesellschaftlich zu zeigen, so ja, ich bin halt ein Rebell und ich mache halt die Dinge so, wie ich sie spüre und was aus meinem Bauch herauskommt. Und ich möchte mich hier gar nicht anpassen an euch alle.
Ja, auch mutig, finde ich. Also gerade mit diesem Background und mit diesem Umfeld, das wahrscheinlich, das tönt jetzt so, oder? Also Studium, Heidelberg. Da hatte man wahrscheinlich eine klare Karrierelinie, die man
verfolgen Ja, da gab es schon sehr viel Hate, würde man heutzutage sagen. Okay. Also es gab schon sehr viel Gegenwind.
Okay, aber du hast dich dem Gegenwind dann erfolgreich entgegengestellt und du wurdest dann Chefredakteurin von Refinery29, das auch ein Riesending, also das war ein Magazin, eine Plattform, ja?
Ja, also Refinery29 ist weltweit die größte Online-Plattform für Frauen, sagt man so. Und die waren auch ganz federführend mit dabei, weltweit im Medienbereich das Thema auch viel mehr Empowerment groß zu machen, Feminismus. Also es war eigentlich die erste Plattform, die auch mal alle Themen beleuchtet hat, die uns Frauen interessieren, ne? Von Finanzen über Sport, über natürlich Lifestyle, Politik. Und genau, ich habe dann dieses Medienbrand nach Deutschland gebracht. Oder in den deutschsprachigen Markt.
Genau, und die haben dann fusioniert mit Weiß, genau. Richtig? Mhm. Und da warst du dann mit 34, warst du dann die Vizepräsidentin oder Vize-Chefredakteurin?
Genau, das war ich davor schon bei Refinery. Also ich bin dann relativ schnell aufgestiegen. Also ich war zweimal Chefredakteurin, einmal beim Interview-Magazin und dann einmal bei Refinery29 und bin dann eben so ein bisschen in diese Business-Welt abgedriftet. Also ich habe zum Schluss dann gar nicht mal wirklich viel kreativ gearbeitet, weil sich irgendwie herausgestellt hat, dass ich anscheinend ein Händchen auch für Business habe, was irgendwie überraschend war.
Überraschend für wen? Für dich?
Für mich wahrscheinlich auch für meine Eltern so ein bisschen. Die nicht aus dem Unternehmertum kommen. Und genau, und dann hat mir das auch Spaß gemacht. Und so kam es dann wirklich irgendwie Schlag auf Schlag, dass ich dann in so eine mehr Business-Rolle reingerutscht bin. Und zum Schluss eben bei Refinery Vice President für internationale Content- und Medienstrategie war. Und in dem Atemzuge auch dann diesen Merger mit Vice eben mitbetreut habe. Und war natürlich ein krasser Ride, wie man so schön sagt heutzutage. Also sehr viel um die Welt geflogen, Riesenteams gehabt, sehr international gearbeitet, musste mich da auch sehr durchsetzen, weil es schon einfach auch die Medienbranche auch schon sehr tough sein kann. Genau, und das habe ich, also eigentlich habe ich jetzt wirklich 10 Jahre in der Medienbranche gearbeitet, bevor ich Tschüss gesagt habe.
Warum hast du Tschüss gesagt?
Weil ich gemerkt habe, dass ich erstens alles erreicht habe, was ich hier erreichen wollte. Also als ich ganz klein war, wollte ich schon immer Chefredakteurin werden. Das war immer mein größter Traum, als ich noch im Schwarzwald gelebt habe. Saß ich mal auf dem Balkon und war so, wenn ich nur einen Tag in meinem Leben Chefredakteurin sein könnte, dann wäre alles erreicht.
Und wo?
Das habe ich dann halt eben mehr schon.
Ganz kurz, wo Chefredakteurin? Also hattest du dann ein bestimmtes Medium im Kopf?
Das eigentlich wollte ich natürlich beim Burda Verlag vor allem da sein, weil natürlich ist es so, wir können nur das erträumen, was wir auch ein bisschen sehen, oder es fällt uns leichter, das zu erträumen, was wir sehen. Und ich komme im Schwarzwald aus einer Gegend und in der nächsten größeren Stadt ist der Burda Verlag ansässig. Also kenne ich dieses Burda-Schild und wusste dann eben auch, welche Titel dann zu dem Burda Verlag dazugehören. Und deswegen war es für mich irgendwie klar, dass ich zumindest mal einen Tag in meinem Leben bei Burda irgendwie Chefredakteurin sein möchte für eine der Titel. Genau, und das habe ich dann eben mehrfach erreicht und habe dann eben eigentlich noch mehr erreicht, als ich mir je irgendwie anfangs erträumt hatte und habe dann aber auch gemerkt, dass einfach mir die Passion dann zum Schluss gefehlt hat. Also erstens war ich nicht mehr mit sehr viel Leidenschaft bei den Themen dabei. Ich habe ein bisschen so Dienstag-Vorschrift gemacht. Ich habe mich einfach nicht mehr so begeistern können für die Arbeit. Und zum Zweiten war es auch so, dass ich gemerkt habe, dass ich an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich einfach keine Träume mehr hatte. Also ich hatte keine Vision mehr für mich selbst, in welche Richtung es jetzt noch von da ab weitergehen sollte. Und ich bin einfach ein Mensch, und der ganz genau jetzt weiß, wenn wir keine Vision haben und keine Träume, können wir die eben auch nicht wahr machen. Und deswegen war es für mich ganz klar, dass ich da einen Cut machen muss und mal wieder auf Sinnsuche gehen muss oder auf Traumsuche gehen darf. Und das habe ich dann eben jetzt auch gemacht, die letzten Jahre.
Wenn man in einer großen Firma arbeitet, die ein großes Renommee hat und viel Verantwortung trägt und einen Job hat, wo man, der von außen auch, ich sag mal, eben als riesiger Karriereschritt angesehen wird, dann wird einem ja auch total suggeriert, dass man es jetzt geschafft hat. Und ich kenne es aus meiner eigenen Biografie, dass es dann relativ schwierig ist, so die Trennung zu machen, wo fangen meine eigenen Wünsche und Träume an und wo höre ich auf die anderen, was die mir eigentlich sagen, was ich wollen sollte, ja? Wie bist du damit umgegangen?
Also ich kann das total sehr gut nachvollziehen und es ist so lustig, weil wir kennen ja diese Sprüche auch, dieses, na so, Reichtum macht nicht glücklich oder Karriere macht nicht glücklich, Erfolg macht nicht glücklich. Und ich glaube, wenn man das so liest, denkt man immer so, ja, ja, die haben alle gut reden. Aber wenn man dann selber drin steckt, weiß man, dass wirklich einfach so viel Wahres da dran ist. Und bei mir war es einfach auch so, dass natürlich auch mein ganzes Umfeld wirklich gedacht hat, ich habe eine absolute Meise und bin irgendwie jetzt komplett falsch abgebogen. Ich hatte einen festen Arbeitsvertrag. Ich hatte, wie gesagt, wahnsinnig viel Prestige auch in meiner Branche. Ich bin wirklich so in einem Olymp angekommen. Höher hätte man eigentlich kaum gehen können, weltweit auch gesehen. Und das dann eben abzusagen oder zu sagen, so ja, das taugt mir jetzt nicht, das war natürlich für alle total unverständlich. Aber ich glaube, dass für mich war schon sehr früh klar, dass ich ein Leben leben möchte, in dem ich jeden Morgen aufstehe und jeden Morgen total mit Spaß in diesen Tag starten kann und total excited bin. Das heißt nicht, dass alles einfach geht, aber dass ich total Lust habe, dieses Leben zu leben und diesen Beruf auch auszuführen und dass ich das vor allem das Gefühl habe, dass ich das Leben aktiv lebe. Und ich glaube, das ist das, was mir dann irgendwann gedämmert ist, dass ich in meinem Job zuletzt einfach nur noch reagiert habe. Also ich habe nicht mehr aktiv mein Leben gestaltet. Ich habe einfach nur noch das angenommen, was gerade vor mir liegt oder was ich mir erarbeitet habe. Und ich glaube, damit können viele Menschen resonieren, wenn sie mal wirklich ehrlich bei sich reinhören, diese große Frage sich zu stellen, wie oft reagiere ich einfach nur auf das Leben und das, was mir zugeworfen wird, das, was gerade da ist, ne, der Job, die Partnerschaft, der Ort, was auch immer, die Lebenssituation. Und wie oft kreiere ich wirklich noch etwas selbst aktiv aus mir heraus? Und ich weiß einfach, weil ich auch in meinem Job das Glück hatte, dass ich sehr viele wirklich beeindruckende Menschen kennenlernen durfte, die große Karrieren hingelegt haben, egal in welchen Gebieten, oder die vieles erreicht haben oder die ja auch für die Menschheit, ne, also im humanitären Bereich sehr viele irgendwie gegeben haben. Und alle sagen wirklich das Gleiche. Wenn man selber nicht mehr aktiv an seinem Leben teilnimmt, dann ist man eigentlich gar nicht mehr am Leben. Und dann verdörrt man und das Leben zieht an einem vorbei. Und ich glaube, das habe ich mir einfach sehr zu Herzen genommen.
Hast du dich auch mal so gefühlt? Weil ich denke, so einen Schnitt zu machen oder so einen Wandel hineinzugehen, braucht ja Energie. Und wenn einem diese Energie fehlt, dann ist es unglaublich schwierig, denke ich mal, einerseits das zu erkennen, aber dann eben auch zu handeln. Sag mal, wie hast du heute Nacht geschlafen? Wenn du jetzt denkst, es geht also gerade so, dann solltest du jetzt gut zuhören. Gerade als Eltern weiss man, wie wertvoll jede Stunde Schlaf ist. 3-mal nachts aufgestanden, Babyfüße im Gesicht, das Gedankenkarussell, das nicht aufhören will und immer dreht. Am Morgen um 5 Uhr steht jemand am Bettrand und sagt, Mami, ich habe Bauchweh. Kommt dir das bekannt vor? Mir auch. Dabei ist erholsamer Schlaf nicht der Luxus, sondern wirklich Grundlage für alles, was wir im Alltag so stemmen müssen. Damit du die Stunden, die du im Bett kannst verbringen kannst, auch wirklich kannst zum Entspannen brauchen, gibt es das Recovery Pillow von Blackroll. Das ist ein ergonomisches Nackenstützkissen, das deinen Kopf, deinen Nacken und deine Halswirbelsäule optimal unterstützt. Egal, ob du Rücken-, Seiten- oder Bauchschläferin bist. Das Kissen, das ist aus hochwertigem Memory-Schaum. Also wenn man so die Hand reindrückt, dann kommt nachher die Hand auch so langsam wieder zurück auf. Es ist Ökotex zertifiziert und wird in Deutschland produziert. Und es ist wirklich mega klein und handlich. Also es passt nicht nur in dein Bett, sondern auch easy in so einen mitgelieferten Travelbag. Egal wo du hergehst, kannst du es dann in diesem Travelbag wirklich gut mitnehmen. Kann ich also wirklich persönlich bestätigen. Ich habe es gerade das Wochenende mit in die Ferienwohnung genommen. Und es gibt es übrigens auch für Kinder. 90 Nächte lang kannst du das Recovery Pillow testen, ganz ohne Risiko. Und wir haben auch noch einen Code. Also, dir hat den Code. Ich hatte den Code noch nicht gehabt, den ich mir meine gekauft habe. Das ist natürlich wieder mal super. Aber ja, du hast einen Code mit mal ehrlich 10, kommst du 10% über auf alle nicht reduzierten Produkte im Blackroll Online Shop. Den Link und den Code findest du wie immer in unserem Linktree in den Shownotes. Dort findest du ihn unter Rabatte und Kooperationen. Und jetzt wünsche ich dir und natürlich auch mir eine gute, erholsame Nacht mit dem Recovery Pillow von Blackroll. Und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast.
Also ich kann aus meiner Erfahrung jetzt sagen, dass ehrlich gesagt diese fehlende Energie eher davon kam, dass ich noch da drinne gesteckt habe. Also dass ich noch in einem Setup war, das überhaupt nicht allein, sagt man ja heutzutage, also im Einklang war mit mir selbst, mit meinen Gefühlen und mit meinen Gedanken und mit meinen Wünschen und Träumen oder auch wie sich mein Tag gerne oder wie mein Energielevel an dem Tag ist. Das war alles total misaligned. Und zu dieser Zeit war ich einfach ehrlich gesagt nicht mehr wirklich lebendig. Also ich war wahnsinnig energielos. Ich konnte keine Freundschaften, also nicht mehr viel in Freundschaften geben. Ich war sehr schnell gereizt. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich habe nicht auf meine Ernährung geachtet. Also ich war eigentlich wirklich wie so ein Kaktus, der gerade komplett verdörrt. Und das Interessante ist ja, dass wir in diesen Phasen immer das Gefühl haben, dass wir nicht die Energie haben, gewisse Entscheidungen zu treffen oder den nächsten Schritt zu gehen, weil wir immer denken, ah, das wird dann noch mehr Energie von uns gebraucht. Aber der Knackpunkt ist, dass wirklich diese Entscheidung zu treffen und neue Wege zu gehen einem dann wieder neue Energie gibt. Also interessanterweise war es dann so, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, eben die Medienbranche erstmal zu verlassen und irgendwie auch bis ins auf Sinnsuche zu gehen und wirklich auch auf Suche zu gehen, so, ja, was sind denn meine Träume? Wie soll mein nächster Lebensabschnitt aussehen? Habe ich durch diesen Schritt einfach wahnsinnig wieder Energie und Lebensgeister wieder zurückbekommen. Also letztlich war es dann so, dass eigentlich diese schlimme Phase noch war, als ich noch in dem Job gesteckt habe und vermeintlich alles hatte, was man sich so erwünschen kann.
Wie viel Mut hat das gebraucht?
Sehr viel Mut. Aber ich muss auch sagen, dass das schreibe ich auch in meinem Buch, Mut ist erlernbar. Ich bin ganz fest davon überzeugt und weiß auch, und Studien belegen das auch, dass man Mut eben erlernen kann. Und deswegen mag ich es einfach wirklich nicht, wenn es dann immer so Sätze gibt, so, ach, du bist aber einfach mutig oder manchen Leuten fällt das irgendwie leichter. Ja, das fällt gewissen Leuten leichter, aber nur, weil sie öfter schon Mut gelernt haben in ihrem Leben und schon öfter in Situationen waren, als sie mutig sein mussten. Man kann es ein bisschen so vergleichen mit so einem Sportler. Na, wenn man manchmal denkt so, oh Gott, der ist aber mutig oder die ist mutig und springt da irgendwie vom 100-Meter-Turm. Ja, das kommt natürlich aber bei die Person schon 1000 Mal davor von einem 1-Meter-Turm, von einem 3-Meter-Turm, von einem 5-Meter-Turm gesprungen ist. Und so ist es eben auch generell mit Mut. Und je öfter man eben mutige Entscheidungen trifft und im Kleinen mutig sein beweist, desto einfacher fällt es einem eben im Größeren. Und ich glaube, durch meinen Background und auch wie meine Eltern nach Deutschland gekommen sind und wie meine Erfahrung eben war im jungen Alter, habe ich schon immer sehr früh gemerkt, dass ich einfach mutig sein muss, weil ich sonst eben im Leben auf der Strecke bleibe.
Was passierte denn, nachdem du Refinery 29 verlassen hast?
Da war natürlich erstmal eine große Leere und ein großes Fragezeichen und war so, oh Gott, natürlich war dann die ersten Tage so ein bisschen, was hast du jetzt hier getan? Du bist total bekloppt im Kopf. Aber dann habe ich irgendwie ganz schnell einfach für mich auch gesagt, nee, Claudi, du hast es jetzt aus dem Grund gemacht, ne? Du hast extra diese Entscheidung getroffen, um dir wieder mehr Leben zu geben und mehr Lebensgeister zu geben. Und deswegen war ich so, nutze das jetzt und habe mir dann selber so ein kleines To-Do gegeben und ich habe gesagt, ich mache jetzt einfach ein Year of Yes. Das habe ich dann so genannt und ich habe gesagt, ich sage jetzt einfach mal ein Jahr lang auch zu allem Ja, was ich immer mal machen wollte, wofür aber nie die Zeit war, weil natürlich ich einfach 18, 19 Stunden am Tag fast gearbeitet habe, also vom ersten Augenaufschlag bis zum ins Bett tot umfallen. Und ich habe dann später auch gemerkt, dass es auch dieses Year of Yes im Prinzip auch ist, wo es auch ein Buch schon gibt von Shonda Rhimes. Also die hat auch ein Year of Yes gemacht und es war irgendwie Zufall, dass ich das dann später erfahren habe. Aber letztlich war es dann so, dass ich einfach wirklich zu allen Möglichkeiten und Chancen und egal, was mir jemand hingeworfen hat, gesagt habe. Ne? Also von probier neue Sportarten aus, okay, mache ich. Willst du am Wochenende aufs Land fahren und irgendwie, keine Ahnung, Pilze sammeln im Herbst? Ich so, ja, mache ich. Willst du hier Freelance mitarbeiten? Kannst du mir kurz helfen bei dem Projekt? Hast du eigentlich das noch nie gemacht? Ich so, ja, mache ich. Also ich habe wirklich einfach zu allem Ja gesagt, weil ich einfach auch weiß oder schon früh gelernt habe, dass um etwas Neues für sich zu sehen und etwas Neues für sich ins Leben zu rufen, muss man auch offen für etwas Neues sein. Also jede neue Perspektive oder ein neues To-Do oder eine neue Körperbewegung bringt eben auch neue Gedanken, neue Gefühle in uns rein. Und das hilft uns einfach, diesen Horizont zu erweitern. Deswegen fühlt man sich ja auch immer so inspiriert, wenn man vom Urlaub zurückkommt. Ne? Wieso ist das so? Weil es einfach neue Eindrücke sind. Es sind neuere Menschen, man hat andere Gespräche, man tut tagsüber was anderes. Und ich glaube, deswegen ist es für die Leute da draußen, die jetzt vielleicht zuhören und die sich auch ein bisschen stuck fühlen, es klingt so banal, aber es hilft so wahnsinnig doll, einfach mal neue Dinge zu machen. Ne? Also eine andere Sportart auszuprobieren, das Wochenende anders zu gestalten, vielleicht mal nicht Netflix zu bingen, sondern ein Buch in die Hand zu nehmen. Vielleicht mal irgendwie die Oma anzurufen, statt mit der Freundin zu reden und einfach mal andere Gespräche mit Leuten aus einer anderen Generation zu führen. Und das alles hilft eben, dieses Mindset zu erweitern und diese Blickwinkel zu erweitern und dadurch formen sich eben dann auch wieder neue Gelüste, neue Träume, neue Visionen, weil man einfach dann wieder merkt, wie viel Potenzial da draußen steckt in diesem Leben.
Ich finde das ein unglaublich tolles Projekt und ich glaube, das war mein Traum, ein Year of Yes, aber ich weiß auch jetzt von mir selber, auch ein großes Thema, ich würde mal sagen, gerade in so meiner Altersgruppe ist ja lernen, Nein zu sagen. Und jetzt kommst du und jetzt sag ein Jahr lang Yes. Ich meine, ich wäre nach 3 Wochen, wäre ich komplett überfordert und zugeplant und hätte viel zu viel auf dem Tisch. Wie findet man die richtige Balance denn?
Also du sagst ja schon, es ist ja eine Balance. Nichts auf der Welt geht ohne Yin und Yang und ohne Balance. Ne? Also es gibt keine Ebbe ohne Flut, es gibt keine Nacht ohne Tag, es gibt kein Yin ohne Yang. Und genauso ist es auch mit dem Prinzip Ja. Es gibt kein Ja, wo es nicht auch ein Nein gibt. Also um Ja zu sagen für vieles, muss man natürlich auch Nein sagen zu anderen. Also ich musste ja auch Nein sagen zu meiner Festanstellung, um wieder Zeit zu haben, um Ja sagen zu können für viele kleinere Projekte oder Freelance-Projekte. Und ich sage immer, auch dieses Ja und Nein ist wie so ein Yin und Yang-Prinzip. Und ein Ja ist eben auch ein No, oder ein Yes ist auch ein No zu aber New Opportunities. Also das N und O steht irgendwie eine neue Opportunity, also neue Möglichkeit, New Opportunity. Und ich glaube, so muss man das eben sehen. Und genauso wie ich es gerade erzählt habe, auch einfach Nein zu sagen zu Stagnation und Nein zu sagen zu Alltag und Nein zu sagen zu Sachen, die jemand immer schon gemacht hat. Also ich glaube, es ist manchmal auch ganz hilfreich, sich einfach mal auf einen Sonntag oder irgendwann, wenn man Zeit hat, sich mal kurz 20 Minuten hinzusetzen. Ich bin ein großer Fan davon, sich einfach mal wieder mit Zettel und Stift hinzusetzen und einfach vielleicht eine Liste zu machen. Ne? Also wenn ich Ja sagen will zu dem einen, zu was muss ich dann Nein sagen? Oder zu was will ich auch sowieso schon Nein sagen? Freundschaften, Job, Lebenssituation. Vielleicht ist es auch ein Ort, in dem man lebt. Vielleicht ist es auch eine Wohnung, ein Hobby. Und sich einfach mal zu überlegen, wenn ich dazu Nein sage, zu was kann ich dann wiederum Ja sagen?
Du hast dann nach diesem Year of Yes, nehme ich jetzt mal an, hast du diverse Unternehmungen gegründet. Als erstes war das eine Mikado Culture, eine Talentagentur.
Genau, Mikado Culture ist eine Agentur für Cultural Marketing und Talentprodukte. Wir fokussieren uns jetzt aber gerade viel mehr auf Cultural Marketing. Also wirklich so, sag ich mal, Marketing aus der Nische, wirklich aus den Subkulturen heraus, sehr daraus bedacht, wo eigentlich die Community ist. Dann habe ich noch selbst ein Interior-Brand gegründet namens Hand in Hand, was sich auf selbstgemachte, per Hand gemachte, on-demand produzierte Produkte bezieht. Also wirklich weg von diesem Konsumgesellschaft. Das habe ich dann 1,5 Jahre gemacht, hat mir auch super viel Spaß gemacht, weil ich einfach mal wieder, also ich wollte einfach mal testen, wie es so ist, mit einem Produkt zu arbeiten, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich habe immer viel über Produkte geschrieben und gearbeitet und mit Brands natürlich zusammengearbeitet, aber nie selber ein Produkt gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe dann aber gemerkt, ich bin als Person nicht so perfektionistisch, wie man sein muss, um wirklich ein Produkt gut machen zu können. Also ich glaube, das ist auch das, was ja natürlich aus diesem Year of Yes kommt, dass man sich selber noch mal viel besser kennenlernt. Und zum Beispiel, ich bin keine Perfektionistin. Ich bin so 70% dann ist dann, das reicht mir dann auch. Während andere Leute ja super gerne so ins Detail gehen. Und solche Leute sind eigentlich perfekt dafür, um Produkte zu kreieren und auf den Markt zu bringen, weil man einfach sehr detailverliebt sein muss. Und aus dieser Idee mit dem Interior, weil ich einfach sehr Interior-obsessed ist dann nochmal ein weiteres Unternehmen entstanden. Also Hand in Hand habe ich dann zugemacht, auch wieder the power of saying no. Ne? Also sagen so, hey, das war jetzt eine schöne Zeit, die 1,5 Jahre, aber es ist einfach nichts für mich. Und daraus ist dann aber Second Home entstanden, was ich mit meinem wundervollen Co-Founder Michael mache. Das ist ein Online-Marktplatz für Secondhand-Interior, also quasi sowas, wie all diese Fashion-Plattformen für Vintage-Fashion gibt es jetzt eben auch für Interior.
Wenn du solche Endeavors angehst, sage ich jetzt mal, was treibt dich da? Weil wenn ich dir jetzt zuhöre, habe ich nicht das Gefühl, dass du dich hinsetzt und mal überlegst, okay, was wäre denn jetzt ein guter Business Case? Womit kann ich denn jetzt möglichst viel Geld verdienen? Sondern das ist wirklich aus einer Lust heraus, oder? Oder aus einer Lust an diesen Sachen zu machen und die mal zu versuchen. Verdienst du denn auch Geld damit?
Ich verdiene Geld damit, ja. Ich habe natürlich auch noch ein paar, also ich mache ja diese Unternehmen, da bin ich Co-Founderin, aber ich mache natürlich noch meine eigenen Sachen. Also ich habe zum Beispiel auch ein Mentorship-Programm, You Do You. Und das ist zum Beispiel eigentlich das beste Beispiel dafür, wie sehr ich persönlich wirklich passionsgetrieben bin. Und wenn man mal überlegt, wie ich mit dem Bloggen angefangen habe, und das ist Bloggen damals, wie ich mich da auch durchsetzen musste und was für Hate ich auch annehmen musste, und wie stark aber dieser Drang in mir drin war und diese Lust zu schreiben und diese Lust, etwas Neues zu machen und diese Lust auf diese neue digitale Technologie und dass das dann aber eigentlich der Kickoff war für meine ganze Karriere, zeigt das einfach, dass leidenschaftliche Arbeit auch wirklich ein sehr, sehr guter Driver sein kann. Auch wenn die Zeit noch gar nicht vielleicht ready ist oder wenn alle anderen Leute dir sagen, so was machst du da, das verstehe ich gar nicht. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, sich genau eben kennenzulernen. Es gibt Menschen, die sind viel mehr strategisch und gucken sich eben Markt an und sagen so, okay, hier ist eine Nische, was können wir da machen? Aber es gibt eben auch die Menschen wie ich und ich bin das beste Beispiel dafür, dass man damit auch sehr, sehr erfolgreich sein kann, dass man wirklich aus dem Bauch heraus, in Anführungsstrichen, Dinge anstoßen kann und da eben dann so viel Leidenschaft und so viel Bauchgefühl da reinsteckt, dass sie dann eben auch erfolgreich werden. Und letztlich war eben auch einer der Gründe, wieso ich dann Nein gesagt habe zur Medienbranche und wieso ich was Neues probieren wollte, weil mir eben dieses Bauchgefühl gefehlt hat und weil mir eben diese Leidenschaft gefehlt hat. Und jetzt kann ich sagen, so etwas wie mein Mentorship-Programm ist wirklich entstanden, weil ich einfach so viele Jahre mich dann eben mit mir auseinandergesetzt habe, durch das Year of Yes, durch die Kündigung, schon davor. Ich habe natürlich wahnsinnig viele Leadership-Trainings auch mitgemacht und die USA ist dann nochmal krasser als die Deutschen, oft in diesen super High-Profile, C-Level-Leadership-Trainings. Und da habe ich dann einfach wahnsinnig viel gelernt, ne, über einen selbst, über Arbeitsmoral, Struktur, aber was macht einem auch glücklich, woher kommt eigentlich glücklich sein? Und das alles habe ich dann eben versucht, sondern habe ich dann in ein Mentorship-Programm gepackt, wo es wirklich darum geht, über diese großen W-Fragen im Leben. Wer bin ich, was will ich eigentlich und wie kriege ich das umgesetzt, was ich eigentlich will. Und das ist total schön, weil wir jetzt 5 Cycles schon hatten, also wir hatten 5-mal dieses Mentorship-Programm schon und da sitzen wirklich von der Praktikantin bis hin zur N50-jährigen former CEO. Es ist wirklich eine ganz bunt gemischte Gruppe und das Feedback ist total schön, weil eine der Frauen jetzt sogar alles in Deutschland aufgegeben hat, nach L.A. gezogen ist. Viele von den Frauen haben irgendwie ihre Festanstellung aufgegeben, sind in einem Freelance-Job. Aber es gibt auch andersrum den Case, dass sie von einer Selbstständigkeit in die Festanstellung gegangen sind. Also so dieses einfach dieses Verständnis zu haben, so dieses Leben ist nicht linear. Nur weil wir einmal etwas gemacht haben, heißt es nicht, dass wir das immer machen. Wir entwickeln uns auch als Menschen weiter. Deswegen konstant immer wieder bei sich einzuchecken und zu sagen, mach das, was ich gerade mache und ist das, wie ich gerade lebe, überhaupt noch aligned mit dem, also im Einklang mit dem, wie ich, was ich eigentlich fühle und denke und sein möchte? Mhm. Und wenn nicht, was kann ich eben ändern?
Du hast jetzt erzählt, wer zu dir ins Mentorship-Programm kommt. Das sind alles Frauen.
Nee, es sind auch Männer dabei.
Ah, das sind auch Männer dabei. Okay.
Es sind auch Männer dabei, aber es sind natürlich primär Frauen. Ich glaube, weil die Männer trauen sich manchmal noch nicht.
Wenn man deinen Werdegang so anschaut und eben auch alles, was du erzählst, dann ist ja Female Empowerment ein Riesenthema und auch etwas, das sich durchzieht. Warum ist das so? Hast du selber Erfahrungen gemacht, wo du selber gefördert wurdest oder wo dir selber zu wenig zugetraut wurde?
Also beides natürlich. Ich glaube, es kommt natürlich immer so diese Frage nach den Privilegien auch. Also wenn man mich jetzt sieht und Fotos sieht von mir als junges Mädchen, wird man natürlich denken, ich bin wahnsinnig privilegiert aufgewachsen. Ich habe auch allein, wie ich aussehe, ne? Ich habe helle Haut, blonde Haare. Also ich sehe sehr, in Anführungsstrichen, deutsch aus. Und trotzdem ist es so, dass ich Rassismus erfahren habe. Zu meiner Zeit, als ich jung war, gab es einen wahnsinnigen Slawen- oder Ostblock-Hass, sag ich jetzt mal. Also meine Eltern kommen aus Polen, deswegen war es schon immer klar, dass dann, sobald was in der Schule geklaut wurde, ich dann diejenige war. Und sowas prägt sich natürlich dann ein. Und ich weiß noch, dass mein Vater irgendwann zu mir meinte, du hast das Glück, aber gleichzeitig auch das Problem, in Anführungsstrichen, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Das heißt, Menschen werden dich immer unterschätzen und werden dich nie ernst nehmen, weil die immer denken, du hast nichts auf dem Kasten. Dazu bist du auch noch aus dem Einwandererhaushalt. Das heißt, du hast nicht das Backup von Jahrzehnte und Jahrhunderte lang Erbschaften und ein Netzwerk in Deutschland, ne? Und dass wir irgendjemanden ein Praktikum zuschieben kann, sowas gab es halt bei mir nicht. Und deswegen meinte er so, ja, deswegen musst du halt einfach wahnsinnig hart dafür arbeiten, dass du dir einen Platz in dieser Welt sicherst, weil hat niemand auf dich gewartet, deswegen musst du etwas dafür tun, dass die Welt auf dich wartet. Und das hat sich so unfassbar bei mir eingebläut und deswegen war für mich schon immer klar, dass ich eben die Ärmel hochkrempeln muss. Und trotzdem ist es dann so, dass man natürlich merkt, dass die Gesellschaft nicht fair ist, dass das Arbeitsumfeld nicht oft fair ist, ne? Dass manche Leute bevorzugt werden vor anderen, dass zum Beispiel auch ich wahrscheinlich oft bevorzugt wurde vor wiederum anderen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, dass einfach wahnsinnig viel dieses Gerechtigkeitsempfinden bei mir auslöst. Also ich glaube, das haben auch viele Kinder von Einwanderern dieses so ein wahnsinniges Gespür für Gerechtigkeit und was unfair ist. Und deswegen war für mich klar, dass sobald ich in einer Position bin, in der ich Einfluss habe und irgendwelche Dinge strukturell anders machen kann, dass ich das auch nutzen werde, um eben anderen Leuten das einfacher zu machen. Und deswegen, ob es jetzt eben dieses Mentorship-Programm ist oder welche Leute ich eingestellt habe, als ich in meiner Medienkarriere war, ich habe immer geschaut, ja, dass ich fair handle und dass ich wirklich Leute auch nach ihrer Expertise einstelle, aber eben auch Leuten eine Chance gebe, die vielleicht zuvor die Chancen nicht bekommen haben.
Ich habe in einem Interview mit dir auch noch von deiner Oma gelesen, die dich auch stark beeinflusst hat, was so die Gleichberechtigung und die Stellung der Frau angeht. Magst du dich noch erinnern an diese Anekdote?
Oh Gott, nee, was war das denn für eine Anekdote? Das weiß ich gerade gar nicht. Erzähl mal.
Ach, jetzt hätte ich das gerne ausgedruckt. Es war eine Anekdote, wo deine Oma sich mit deinem Opa gestritten hat. Kommst du dir in den Sinn? Also er ist nach Hause gekommen und ich glaube, es hat dann... Der hat geraucht und er hat es ihr nicht erzählt.
Ah, die Rauchgeschichte.
Die Rauchgeschichte. Genau. Magst du die kurz mit uns teilen? Weil ich fand die extrem cool.
Genau, also meine Großeltern waren auch beide sehr hart arbeitend und haben wirklich viel getan, dass sie in ihrer Gesellschaft ihren Platz finden und dazu contributen. Und natürlich war alles auch zu der Zeit damals in Polen wahnsinnig teuer, also Luxusgüter gab es eigentlich nicht. Und mein Opa hat dann heimlich geraucht und meine Oma hat das rausgefunden. Aber anstatt ihm das einfach so groß und klar vor die Nase zu binden in einem Streit, hat sie einfach an einem Sonntag, und Sonntag war natürlich der Tag, wo es dann auch Fleisch gab zu essen und wo man dann auch in der Badewanne eingelassen hat und war alles eben auch so ein bisschen, also Sonntag war so ein bisschen der Luxustag in Anführungsstrichen. Und mein Opa hat wahnsinnig hart gearbeitet, mal wieder an einem Tag, war irgendwie 12 Stunden irgendwie bei der Arbeit beschäftigt und kam dann todmüde nach Hause. Und zu Hause hat es wahnsinnig geduftet nach dem Fleisch und nach dem selbstgekochten Essen. Und es war schon ein Bad eingelassen. Die Kinder waren auch schon gebadet. Also es war wirklich so ein Traum von einem Sonntag. Mein Opa kam heim und hat dann so ganz toll erzählt, wie er meinte, so er dachte so, ach, er hat die tollste Frau auf Erden, ne, was sie da für ihn macht an einem Sonntag. Und dann duftete es schon ganz schön nach dem Essen und er war natürlich total hungrig und hat sich dann hingesetzt und sie hat dann den Teller serviert mit so einer silbernen Glocke, ne, die man so aufmachen kann, was man so aus Filmen kennt. Und da waren dann klein gehackt eine ganze Packung Zigaretten. Und meine Oma meinte dann so, ja, du willst doch rauchen, das scheint dir anscheinend wichtiger zu sein, als Essen auf den Tisch zu stellen. Deswegen hier, das kannst du jetzt essen. Und natürlich, safe to say, mein Opa hat nie wieder geraucht in seinem Leben.
Hat's funktioniert.
Es hat funktioniert. Ich kann wirklich von Glück behaupten, dass ich mit sehr starken Frauen aufgewachsen bin, aber auch sehr starken Männern. Und ich glaube, das ist etwas auch, was ich sehr schätze an Osteuropa, vor allem auch aus einer polnischen Kultur, dass es dahingehend sehr gleichberechtigt ist. Also Frauen und Männer sind sehr gleichberechtigt stark. Die meisten Frauen in Polen arbeiten auch. Also da gibt es sowas nicht wie zu Hause zu sitzen als Frau. Also, und das hat mich einfach sehr geprägt. Und ich glaube, diese Einstellung ist einfach noch sehr in mir drin.
Du hast jetzt vorhin gesagt, eben, wie sich diese Sicht auf dich selber und auch diese Identitätsfindung entwickelt hat. Findest du, ist das für dich etwas, das ständig weitergeht und sich ständig fortsetzt? Oder hast du das Gefühl, dass du jetzt zum Beispiel wie angekommen bist? Also, es gibt ja auch diese Momente, wo man so findet, so jetzt bin ich ganz bei mir, ich weiß, wer ich bin. Und dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr später löst sich das alles wieder in Luft auf.
Ja, also ich habe jetzt, also ich werde jetzt dieses Jahr auch 40 in ein paar Monaten, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass ich wirklich bei mir angekommen bin und dass ich mich einfach auch wahnsinnig gut kenne. Also von so Kleinigkeiten ist, wie gesagt, so welcher Typ bin ich eher perfektionistisch oder nicht perfektionistisch, weil ich gerade schon erwähnt habe, zu irgendwie, wie sieht meine Gefühlswelt aus, wie kann ich auch mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, wie kann ich die auch steuern und besser handhaben. Also ich habe einfach unfassbar viel gelernt in den letzten 10 Jahren, vor allem, als ich mich dann mit auch so Themen wie Neurowissenschaft und Psychologie und Quantenphysik und so auseinandergesetzt habe. Und natürlich geht es einfach auch in dieser Human Experience, wie man ja so schön sagt, darum auch die eigenen Traumata aufzulösen, die eigene frühkindliche Erfahrung auch zu verarbeiten. Und da kommt, ist keiner von uns davor gefeit. Also ich glaube, das ist ja auch das, was wir Menschen auf dieser Welt auch sind, um eben diesen eigenen Weg zu gehen. Und was ich einfach für mich erkannt habe, ist, je eher man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, desto bereichernder wird dieses Leben auch. Also es ist auch wahnsinnig anstrengend, ne, sich ständig mit sich auseinanderzusetzen und mal wirklich reinzugucken bei sich und zu sagen, wieso bin ich so, wie ich bin und wieso verhalte ich mich manchmal so komisch, ne? Oder wie kann ich Dinge besser machen? Das ist natürlich nicht einfach und davor scheut man sich natürlich auch. Aber wenn man das einmal annimmt und auch merkt, wie viel Schönheit daran ist und wie viel, dass es wirklich auch ein Geschenk ist, überhaupt an sich arbeiten zu dürfen. Also ich glaube, wie viele Menschen auf dieser Welt könnten davon nur träumen, diesen Raum zu haben für sich, ne? Und dieses Dach über dem Kopf und dieses Essen auf dem Tisch, dass man sich mit solchen Themen überhaupt befassen kann. Und ich sehe das einfach als wahnsinniges Geschenk an. Und deswegen weiß ich auch, dass am anderen Ende, wenn man mal dann da durchgeht durch diese ganze Fahrt, dass da einfach ja ein wahnsinnig schöner Moment in der eigenen Erfahrung auf einen wartet, indem man sich einfach selber kennt, indem man auch ein größeres Verständnis von sich selbst und der Gesellschaft und dem Umfeld und anderen Menschen und diesem Leben irgendwie hat. Und ich finde das einfach wahnsinnig bereichernd. Also ich kann wirklich von mir behaupten, dass sich meine Weltansicht wirklich sehr stark auch nochmal geändert hat in den letzten Jahren.
Und dann hast du entschieden, ein Buch zu schreiben darüber.
Genau, und das ist, glaube ich, auch jetzt nochmal so ein Beispiel, dass wirklich oft im Leben ja eins auch auf dem anderen aufbaut. Also genauso wie meine Medienkarriere auf dem Bloggen aufgebaut hat, was am Anfang keiner wissen konnte, hat das Buch jetzt auch auf meinem Mentorship-Programm aufgebaut. Und ehrlich gesagt, all das natürlich hat aufgebaut auf dem Struggle mit, ich habe jetzt gekündigt und wer bin ich eigentlich und was mache ich hier eigentlich? Und dieser ganzen Recherche. Und dieses Buch ist wirklich eine Zusammenfassung aus allem, was ich in den letzten 9 Jahren gelernt habe, aus dem Thema Neurowissenschaft, Quantenphysik und auch Psychologie. Es sind wirklich Praktiken, die mir selber geholfen haben, aber es ist vor allem auch sehr viel Wissenschaft mit drin. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren erkannt, dass ich einfach wahnsinnig gut manifestieren kann. Also ich habe das erkannt schon, bevor jetzt dieses Thema Manifestieren so ein Hype geworden ist. Aber ich freue mich natürlich auch, dass jetzt viel mehr Leute darüber reden. Finde es aber nur so ein bisschen schade, dass gerade vor allem auch auf Social Media das alles so ein bisschen belächelt wird und so ein bisschen so getan wird, dass es so ein bisschen Genie in a Bottle, so ein bisschen so wünsch dir was, ne? Also du sitzt dann da, denkst an was und dann zack, passiert es. Und für manche Leute passiert es halt und für manche nicht. Und so ist es aber nicht. Denn diesem Konzept Manifestieren liegen einfach wissenschaftliche Prinzipien zugrunde. Und wenn man die einmal verstanden hat, ändert sich automatisch das ganze Weltbild und damit kann man dann einfach viel besser arbeiten. Und ich glaube, als ich dann durch meine Phase gegangen bin, sag ich jetzt mal, fand ich es ein bisschen schade, dass wir das alles nicht in der Schule lernen und dass das alles noch einfach so Wissen ist, was man sich selber aneignen muss. Wenn man dann einmal tiefer reinsteigt, weiß man natürlich auch, dass es eigentlich unser ganzes Lebenskonzept auch ein bisschen auf den Kopf stellen würde. Und das ist natürlich dadurch wahrscheinlich einfacher ist, bei dem bisherigen Weltbild ein bisschen zu bleiben, als jetzt diese ganzen Wissenschaften auszupacken.
Ja, aber lass uns doch auf diese Wissenschaften ein bisschen stärker eingehen, weil ich weiß, dass wenn jetzt schon nur auf dem Titel von diesem Podcast Manifestieren steht, dass wahrscheinlich ein paar schon mit den Augen rollen und finden, ach Gott, so ein esoterischer Quatsch, und die anderen finden, ach wie toll. Ich glaube, da gehen die Meinungen extrem auseinander und eben kommt immer auch drauf an, worüber wir sprechen, oder? Und was, wie wir das definieren. Und du hast jetzt eigentlich eine Definition schon gegeben, weil du sagst, ja, das ist kein Quickfix, das ist kein, ich wünsche mir jetzt einen Parkplatz und dann biege ich um die Ecke und dann ist der Parkplatz da, sondern das ist ein langer Weg und es ist ein trainierter Muskel und da muss man auch einiges drüber wissen, wie es funktioniert. Lass uns doch gerade mal mit dem Hirn ein bisschen anfangen, also mit der Neurowissenschaft. Und du hast da im Buch nimmst du verschiedene Aspekte davon auseinander. Was ich total spannend fand, war eigentlich die Neuroplastizität, also was mit unserem Hirn passiert, auch wie es sich verändern kann, auch in meinem Alter noch. Ich war schon 40.
Also mich hat die Neurowissenschaft total fasziniert und ich habe es so gesehen nicht in der Schule studiert oder nicht in der Uni studiert, aber ich kann es jedem nur raten, sich da mal mit auseinanderzusetzen, weil für mich war das wirklich total mindblowing. Und ich glaube, was man vorab sagen kann, dass Manifestieren eigentlich so ist, als würde man so eine neue Sprache lernen oder so eine Sportart oder einen neuen Kontinent erkunden. Also es ist wahnsinnig spannend, weil man einfach wahnsinnig viel lernen kann. Und bei der Neuroplastizität ist es eben so, dass es so, und ich erkläre das auch im Buch alles immer super einfach. Also für mich war es super wichtig, dass alle Menschen ganz auf einfache Art und Weise diese wirklich komplexe Wissenschaft verstehen. Deswegen erzähle ich es jetzt auch sehr einfach verständlich. Neuroplastizität bedeutet eben, dass unser Gehirn nicht fix ist, also es ist nicht wie ein Knochen, der einmal ausgebaut ist und dann oder ausgewachsen ist und dann ist er so, wie er ist, sondern unser Gehirn verändert sich ständig. Und man kann es sich so vorstellen, dass, wenn man so Fotos vom Gehirn sieht, das sieht auch ganz spannend aus, weil das wie so Blitze sind, die von A nach B huschen und sich dann zusammen verbinden und dann wieder auseinander verbinden. Und das sieht eigentlich aus wie so ein sehr aktives Sternbild, sag ich jetzt mal. Und jeden Gedanken, den wir fassen, wenn wir den öfter haben, da bilden sich eben sogenannte neuronale Wege. Das heißt, wir können eben neue Verknüpfungen kreieren in unserem Gehirn. Das ist ein bisschen so wie so ein Trampelpfad. Also wenn wir einen Weg gehen, dann bildet sich da eben ein neuer kleiner Weg. Und wenn wir den öfter gehen, dann wird dieser Weg immer größer. Das heißt, der Trampelpfad verfestigt sich zu einer richtigen Straße. Und unser Gehirn ist eben darauf basiert, dass es immer wieder darauf zurückgreift, welche Straßen am meisten ausgebaut sind. Also man kann sich das eigentlich wie so ein GPS vorstellen. Wenn wir die Wahl haben, wählt das GPS eben die Autobahn und nicht eben die neu angelegte Route. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir das einmal verstanden haben, dass wir uns ganz genau überlegen und ein bisschen darauf achten, welche Gedanken wir immer und immer wieder haben. Weil die formen sich dann eben zur Autobahn. Also wenn ich mir immer wieder sage, ich kann das eh nicht, andere Leute haben viel mehr Glück als ich, die sind viel smarter oder viel stärker als ich, dann wird dieser Gedankengang wird eben zur Autobahn. Das heißt, bei allem, was wir machen, verfällt unser Gehirn eben immer wieder darauf, sich auf diese Autobahn zu begeben. Und was wir eben machen können, und das ist egal, in welchem Alter wir sind, natürlich ist es besser, wenn man früher anfängt als später, aber es ist nie zu spät, dass wir eben neue Autobahnen kreieren und dass wir neue Wege kreieren und wirklich überlegen, wie wir mit unseren Gedanken eben unser ganzes Gehirn steuern können und was wir dem eben sagen können. Und unsere Gedanken sind eben der erste Kickoff. Ich sage das immer, das ist wie so ein Dominosteinchen oder so ein Dominospiel. Unsere Gedanken sind so der erste Stein, den man so ins Rollen bringen kann, damit dann der Rest, die Gefühle und die Handlung eben auch ins Rollen kommen.
Wir reden viel über Ernährung, Bewegung oder Schlaf, aber viel zu wenig über das, was eigentlich Basis für unser Wohlbefinden ist. Unsere mentale Gesundheit. Sie ist kein Extra, kein Nice-to-have, sondern eigentlich das Fundament, wo alles andere darauf aufbaut. Und darum ist es so wichtig, dass wir zu uns selber schauen, weil nur dann können wir auch zu anderen schauen. Und wir wissen alle, so einfach ist das nicht. Atupri begleitet dich genau dabei und gibt der psychischen Gesundheit den Platz, den sie verdient. Zumindest im Leben. Mit der Zusatzversicherung Atupri Intense arbeitet Atupri auch mit innovativen Partnern zusammen, zum Beispiel mit EPSI. EPSI, für all die mich kennen sicher auch EPSI, das ist eine Online-Vermittlung für PsychologInnen und PsychiaterInnen. Sie arbeiten mit ihnen zusammen, aber auch mit ganz vielen anderen und sie sind für deine körperliche und mentale Gesundheit da. Wichtige Vorsorgeuntersuchungen sind auch ein Teil der Zusatzversicherung, aber auch Angebote, die dich seelisch unterstützen. Atupri Intense übernimmt außerdem Leistungen in den Bereichen Mutterschaft, Verhütung und Unterbindung. Und etwas, was ich wirklich sinnvoll finde, ab deinem 30. Geburtstag bleibst du in der gleichen Tarifstufe. Egal, ob du älter wirst, egal, ob etwas an der Hüfte zwickt oder ob du etwas an der Ferse hast oder am Zehen, es bleibt immer gleich teuer. Es ist eine langfristig faire Lösung, die dir finanzielle Planungssicherheit geben soll. Wenn du mehr darüber wissen willst, Atupri Intense, dann schau unter atupri.ch/intense oder in unseren Shownotes unter Kooperationen. Kannst du da ein plastisches Beispiel geben, also jetzt aus dem Alltag vielleicht, irgendwie, wo ich schon festgefahren bin auf meiner Autobahn, wo ich mal einen anderen Trampelpfad gehen könnte?
Also ich glaube, was viele von uns einfach kennen, dieses nicht gut genug sein. Ne? Also dieses so, ich schaffe das einfach nicht, weil ich zum Beispiel etwas noch nie gemacht habe und weil man eben davon ausgeht, ach, andere Leute können das viel besser. Und dieser Gedankengang, der, wenn man mal wirklich drauf achtet, und ich habe im Buch auch so eine Übung, das heißt das Gedankentagebuch, das kann man einfach in der Handynotiz eben machen oder auf einem kleinen Blatt Papier, dass man einfach über eine Woche verteilt mal so ein bisschen drauf achtet, welche Gedanken man sich immer wieder sagt, ne? Und dieser Gedankengang so, ich kann das einfach nicht oder ich bin nicht gut genug, der kommt in verschiedenen Facetten mehrfach, also zum Teil 100-fach am Tag vor. Und ich glaube, wenn man sich das einmal dann auch aufschreibt und es so ein bisschen auf dem Papier sieht, merkt man, oh Gott, wie hart man mit sich selber redet und was man sich eigentlich selber sagt. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, wieso das so wichtig ist, weil unser Gehirn auch nicht nur, also Gedanken sind nicht gleich Gedanken. Wir haben die bewussten Gedanken und die unterbewussten Gedanken. Und unser ganzes Sein, also wie wir handeln und denken und fühlen, begibt sich aber, wird gesteuert durch 80% von der Gedanken. Und das sind die unbewussten Gedanken. Also eigentlich werden wir die ganze Zeit von unserem Unterbewusstsein gelenkt. Dieses ganze Prinzip Gedanken ist aber wie so ein Zug, erkläre ich das im Buch, mit so verschiedenen Waggons. Und die bewussten Gedanken sind von 10 Waggons die ersten 2. Und die steuern aber, wo die unbewussten Gedanken, also die anderen 8 Waggons, hinfahren, in welche Richtung. Das heißt, wenn wir lernen, die bewussten Gedanken zu steuern, also zum Beispiel, ich bin gut genug, ich schaffe das, nur weil ich etwas nicht gemacht habe, heißt es nicht, dass ich das nicht kann. Wenn wir diese Sachen steuern, geht unser Unterbewusstsein automatisch in die gleiche Richtung. Heißt, wenn ich mir öfter am Tag bewusst bessere Gedanken mache und die eher positiv geformt sind oder die eher wohlwollend mir geformt sind, dann lernt mein Unterbewusstsein, dass das jetzt eine neue Identität von mir ist, dass es eine neue Autobahn ist, die gerade geformt wird und die wird dann eben auch vom Unterbewusstsein weiter quasi gebaut, sage ich jetzt mal, und weiter fokussiert. Also es ist ein sehr spannendes Thema, wo man einfach weiß, es ist ein bisschen auch so eine Übung macht die Meisterin, ne, wie in jeder Sportart. Je mehr ich mich eben aufs Fahrrad setze und diesen einen Weg fahre, diesen neuen Weg, desto besser kenne ich den und desto einfacher fällt er mir.
Und es kann aber dann trotzdem mal noch einen schlechten Tag geben, oder? Also auch ein guter Rennfahrer, Velorennfahrer, der fällt mal vom Rad.
Total. Und ich glaube, das ist auch so der Unterschied, wieso eben manifestieren auch nicht das Gleiche ist, wie die, einfach positiv zu sein. Also es gibt ja auch diesen Begriff Toxic Positivity, bei der dann einfach immer so getan wird, als gäbe es nichts Schlechtes auf der Welt und als gäbe es keine schlechten Tage und als dürfte man sowas auch gar nicht fühlen. Und das zum Beispiel ist total das Gegenteil von manifestieren, weil manifestieren bedeutet eben auch, dass man sich sehr genau mit seinen Gefühlen auseinandersetzt. Und das Wichtige ist eben auch, negative Gefühle wie Zorn und Wut und Angst und Trauer und zu fühlen und zuzulassen. Nun, dann muss man eben weitergehen und sich überlegen, woher kommt das eigentlich? Fühle ich das gerade, weil eben alte Gedanken mir dieses Signal geben? Es ist zum Beispiel auch in unserem Körper so, dass Gedanken auch Gefühle befeuern. Also es ist wie so eine, die klatschen sich quasi so ab. Und manchmal befeuern auch Gefühle Gedanken. Also es ist wie so eine Wechselwirkung. Das heißt, wenn ich öfter mal ängstliche Gedanken habe, dann fühle ich mich auch ängstlich. Wenn ich sehr oft Gedanken habe, dass ich etwas nicht kann, dann fühle ich mich auch schwach oder nicht wertvoll genug, ne? Oder habe nicht genug Expertise. Das heißt, diese Gedanken steuern eben auch die Gefühle, die wir haben. Das heißt, wenn ich ein Gefühl habe von, oh, jetzt bin ich aber wahnsinnig ängstlich, dann ist es eben die Frage so, fühle ich das wirklich, weil die Situation gerade so ist oder fühle ich das nur, weil mein Gehirn gerade auf der Autobahn der ängstlichen Gedanken ist und deswegen habe ich dieses Gefühl.
Und ich glaube, wir dürfen ja auch unserem Körper vertrauen, der uns die Signale schickt und uns sagt, genau. Du hast vorhin vom Bauchgefühl gesprochen und ja, wir benutzen das immer so im Alltag, das Bauchgefühl, und dabei ist es so ein wichtiger Wegweiser auch für uns.
Und das Bauchgefühl ist ehrlich gesagt auch wirklich so der Olymp, wo man eigentlich hinkommen will. Also Bauchgefühl oder Intuition nennt man es ja auch. Das ist eigentlich so der Status, in dem man dann gerade ist, in dem Moment, der eigentlich so wirklich das 1+ mit Sternchen ist. Das ist so die Pole Position, das ist so die Goldmedaille, die man erreichen kann. Weil was passiert ist, wenn wir ein gutes Bauchgefühl haben oder eine gute Intuition, das heißt eigentlich, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Handlungen dann in Einklang sind. Das heißt, deswegen ist es, weil wir vorhin auch über Ja und Nein gesprochen haben, ne? Also auch Nein sagen. Was ich ganz viel sehe und vor allem gerade bei uns Deutschen ist, dass wir sehr oft Ja zu etwas sagen, wo wir eigentlich Nein meinen oder andersrum. Also ganz viele Leute sprechen etwas anderes aus, als dass sie fühlen oder als dass sie denken. Und im Buch erkläre ich das wirklich wie so ein Dreierprinzip. Also unser Sein, unser System besteht aus Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Das macht uns zu uns Menschen, was wir fühlen, was wir denken und wie wir uns verhalten. Wenn wir konstant anders denken, als dass wir fühlen, und anders handeln, als dass wir fühlen und anders denken, als dass wir handeln, also wenn das alles die ganze Zeit nicht im Einklang sind, dann werden wir nie eine gute Intuition haben und dann ist unser Bauchgefühl einfach total gestört, weil wir einfach nicht im Einklang sind. Das heißt zum Beispiel auch, wenn wir keine Ahnung, wenn die Freundin uns anruft und uns zum 10. Mal fragt, ob man ihr kurz helfen kann. Und was man fühlt, ist, dass man sich ausgenutzt fühlt und man will eigentlich Nein sagen. Und man denkt auch, oh, fragt mich jetzt alle 10 Tage und eigentlich habe ich ja keine Zeit und irgendwie, ich muss ihr mal helfen und sie hilft mir nie. Wenn wir dann aber sagen, so ja klar, mach ich, dann sind wir einfach faktisch nicht im Einklang mit uns selbst. Und ich glaube, darüber reden wir viel zu selten, weil wir denken, Einklang kommt durch Yoga machen, durch irgendwie lächeln und nett sein und empathisch sein für andere Leute. Ja, das stimmt auch. Aber Einklang kommt vor allem, indem wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Einklang bringen, also das Gleiche fühlen, was wir auch denken und dann eben auch danach handeln.
Mit diesem Beispiel, das du jetzt gerade genannt hast, da kommt mir immer so dieses Schlagwort auch Grenzen setzen in den Sinn. Also jetzt gerade mit diesem Beispiel mit der Freundin. Und da möchte ich dich kurz nachfragen, weil da habe ich zum Teil extrem Mühe damit, mit diesem Grenzen setzen, weil es für mich manchmal in eine Richtung geht, die ich schon fast egoistisch finde. So im Sinne von, okay, ich setze jetzt meine Grenzen und niemand kann mir jetzt da irgendwie diese Grenzen in Frage stellen, weil es sind ja meine Grenzen und da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wenn diese Grenzen jemand überschreitet, dann tut mir diese Person etwas an und mir fehlt in dieser Überlegung so ein bisschen die Eigenverantwortung. Also im Sinne von, ich gucke zu mir und ich schaue, was für mich okay ist, aber ohne, dass ich da andere Menschen dafür verantwortlich machen muss. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, dieses Thema Grenzen setzen hat gerade so ein bisschen so, sag ich mal, es schwingt zu sehr für mein Verständnis in die eine Richtung, ne, indem es einfach sehr radikal ist, so ein bisschen so nach mir die Sinnflut, wie du es eben gerade erzählt hast, so Hauptsache ich setze meine Grenze und was danach eigentlich mit dem Gegenüber passiert, ist mir eigentlich egal. Und das sehe ich halt eigentlich so ein bisschen kritisch, weil ich glaube, das meine ich eben mit diesem im Einklang mit sich selbst sein. Das ist halt einfach ein sehr komplexes Konstrukt und Konzept. Wenn ich zum Beispiel von mir behaupte, dass ich eine empathische Person bin, dass ich eine Person bin, der Freundschaften wichtig sind, oder nehmen wir jetzt mal an, es geht um eine freundschaftliche Situation, dass ich eine Person bin, die, der es wirklich wichtig ist, wahnsinnig tiefe Freundschaften zu pflegen, dann kann ich natürlich nicht auf der anderen Seite mich verhalten wie die Axt im Wald. Weil dann passt das wieder nicht zusammen. Dann bin ich wieder nicht im Einklang mit dem, was als Wertesystem in mir drinsteckt und wie ich mich dann verhalte. Und ich glaube, da macht natürlich auch mal so ein bisschen der Ton die Musik, ne? Auf der einen Seite auch zu sagen so, hey, es tut mir total leid, ich fühle mich energetisch total, also mein energetischer Akku ist einfach komplett leer. Ich hatte eine wahnsinnig anstrengende Woche. Ich weiß, wir waren für heute Abend verabredet, aber ehrlich gesagt, ich wäre heute keine gute Gesprächspartnerin. Ich kann nicht mal mit 60% da ankommen an Energiehaushalt, wäre es okay, wenn wir irgendwie reschedulen. Ich glaube, also das ist für mich so eine Art und Weise der Kommunikation, wo man sagt, okay, ich als Gegenüber könnte dann eigentlich gar nichts wirklich dagegen haben. Weil wenn ich eine wirkliche Freundin bin, dann will ich auch, dass es meiner Freundin gut geht. Das heißt, ich respektiere und sehe das auch, dass sie gerade einfach, dass es irgendwie gerade nicht perfekt wohl geht. Auf der gleichen Seite fühle ich mich trotzdem gesehen und gehört, dass wir verabredet waren und dass sie mich jetzt nicht einfach links liegen lässt. Und ich glaube, dass diese kleine feine Nuance fehlt mir so ein bisschen in dieser ganzen Boundary-Diskussion heutzutage, dass es immer ein bisschen so sehr radikal ist. Und ich glaube, die Frage ist so, es ist ja okay, Boundaries zu setzen, aber auf welchen Kosten führt man eben diese Radikalität aus? Das ist es, glaube ich. Und ich glaube, bevor man in solchen Situationen ist, sich einfach wieder auch da wieder mit einem Zettel und Stift hinsetzen und sich kurz zu überlegen, okay, welches Wertesystem habe ich, wie kann ich dieses Wertesystem auch meinem Gegenüber nur rüberbringen, dass es mir auch wichtig ist und wie kann ich trotzdem dann eben meine Grenze setzen.
Genau. Oder auch mal eben diesen Schritt zurück, den mag ich unglaublich gerne, wo man sich selber mal anguckt oder die Gefühle anguckt, so ein bisschen mit ein bisschen Distanz und sich fragt, okay, warum fühle ich das jetzt genau? Manchmal ist es ja gar nicht der erste Grund, den man gedacht hat, sondern es ist, dann liegt noch irgendwas drunter und da darf man sich dann auch besser kennenlernen.
Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade hier so, oder was du gerade gesagt hast, das klingt nach so, ja, man guckt da einfach mal rein und ich glaube, das ist natürlich eigentlich die schwerste Arbeit. Das ist auch das, was am längsten generell dauert. Das ist eben das, was ich vorhin angerissen habe, wirklich bei sich reinzugucken, ne? Und wirklich auch sich mit sich auseinanderzusetzen. Nochmal, statt irgendwie jetzt den 100. Kaffee mit der Freundin zu haben oder die 10. Serie zu binge-watchen, sich mal mit einem Zettel und einem Stift hinzusetzen, Übungen zu machen, vielleicht ein Coaching zu machen, dafür lieber Geld auszugeben als für die neue Handtasche und wirklich einfach mal bei sich reinzugucken. Und das ist schon so, auch mit dieser Neuroplastizität, ja, man kann sein Gehirn auch immer noch ändern, aber es fällt natürlich einem schwerer. Ne? Also man kennt, ich sage es auch im Buch, glaube ich, beschreibe ich es auch so ein bisschen grumpy Nachbar, ne? Der irgendwie dann mit der Heckenschere am Gartenzaun steht, der einfach halt seit 70 Jahren nicht gelernt hat, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen oder woher gewisse Verhaltensstrukturen bei ihm kommen, dass viel Trauma bei ihm wahrscheinlich nicht aufgelöst war oder gewisse Sachen einfach sehr triggernd sind. Und wie lässt das raus seit 70 Jahren? Indem er halt natürlich rechts und links alle irgendwie anmault. So. Und ich glaube, keiner von uns will der Bernd mit der Heckenschere sein irgendwie. Und wie wir es eben nicht werden, ist, indem wir jetzt einfach die Arbeit machen. Und ich sehe es wirklich so, dass wir ein Privatleben haben, dass wir ein berufliches Leben haben, also einen Job haben. Und ich sehe dann nochmal, dass es ein drittes Leben gibt. Und das ist eben dieses Leben, in dem wir uns mit unserem Inneren auseinandersetzen und einfach für uns leben, in unserem kleinen Mikrokosmos und mal wirklich bei uns reinhorchen.
Was verhindert denn, dass wir das tun?
Die Angst, dass da etwas hochkocht, was schmerzhaft sein kann, was auch sehr viel Arbeit erfordert. Ich muss auch sagen, es klingt jetzt sehr hart, was ich sage, aber ich bleibe dabei. Die meisten Menschen sind unfassbar faul. Unfassbar faul mit ihrem Leben, unfassbar faul mit sich selbst, was dann weitergeht eben in auch manchmal Job und Freundschaften, ne? Soziales System. Wir sind einfach unfassbar arrogant und bequem. Na, also es ist so ein bisschen, ja, muss man leider sagen, gerade auch in unserem westeuropäischen Raum, na, dieses Mindset, ja, ich verdiene das jetzt aber und es gehört mir jetzt hier so, es ist einfach so, dass ich jetzt hier in diesem Saus und Braus leben kann. Und dadurch werden wir einfach natürlich faul. Wir werden faul mit unserem eigenen Lebensweg und mit Arbeit an sich selbst. So. Die Frage ist ja auch, wenn man eine Fremdsprache nicht in der Schule lernen müsste, weil man quasi erzwungen wird. Wie viele Menschen lernen noch eine Fremdsprache, wenn sie älter sind? Kaum einer von uns. Wieso? Weil wir faul sind. Die Zeit dazu hätten wir. Genauso ist es mit einem neuen Hobby. Ne? Man hockt die ganze Zeit auf der Couch und frisst irgendwie die Chips in sich rein und ist irgendwie frustriert, dass man sich nicht agil fühlt in seinem Körper. Aber wieso geht man das neue Hobby nicht an? Weil man faul ist, ne? Weil es einfach Effort erfordert, weil es Energie erfordert und weil man so ein bisschen auch diesen einen inneren Schweinehund überwinden muss. Aber das eben zu lernen, diesen konstanten inneren Schweinehund zu überwinden, ist auch einer der größten Tools, die man wirklich lernen kann für ein erfüllteres Leben. Dazu schreibe ich eben auch viel im Buch. Das ist auch wieder ein Prinzip, wie unser Körper aufgebaut ist und unser menschliches Sein. Das ist der sogenannte Fight-or-Flight-Modus. Also das ist ein Modus, den wir haben in uns Menschen. Der kommt auch aus der Steinzeit, dass wir eben die Gefahr sehen von außen, also den Säbelzahntiger. Und was es eben unser Gehirn auch und unsere Gefühlswelt, unser Körper macht, ist, dass wir Signale intern senden, wenn etwas neu ist. Weil das eben früher dann so hieß, okay, da ist jetzt eine neue Schlange, die auf uns zukommt oder eben ein neuer Tiger. Deswegen wird das immer automatisch als Gefahr eingestuft und unser System will keine Gefahr. Unser System will immer, dass alles so bleibt, wie es ist. Blöd nur, dass sich unsere Welt um 180 Grad gedreht hat. Ne? Also heutzutage ist die Gefahr nicht mal der Säbelzahntiger, sondern das ist irgendwie die E-Mail vom Chef. Aber unser System, wie unser Körper und unser Geist funktioniert, ist immer noch genau gleich. Das heißt, auch heute noch will unser System, dass immer alles so bleibt, wie es ist. Also bloß keine neuen Gefahren, also das heißt bloß nichts Neues. Und das heißt natürlich, jede neue Beziehung, die wir eingehen, jede neue Freundschaft, jeder neue Job, jedes neues To-Do, jedes neues Hobby, jede neue Sportart ist so gesehen erstmal eine Gefahr. Und deswegen sträuben wir uns davor.
Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, wenn du sagst, ja, wir wollen es immer so, wie es ist, ist die Realität ja gar nicht fix.
Genau.
Genau.
Und da kommen wir jetzt zum Thema Quantenphysik. Und das Spannende ist aber, dass die Quantenphysik sich da auch total einig ist mit der Neurowissenschaft. Also da überlappen beide Wissenschaften. Und ich glaube, Quantenphysik ist so etwas, da, wenn die Leute das hören, denken die erstmal so total an Hokuspokus, ne? Weil man das auch so oft nicht in der Schule lernt. Und es hat irgendwie oft irgendwas so ein bisschen abgespacedes. Aber Quantenphysik ist real. Es ist eine reale Wissenschaft, die auch, wo alles auch bewiesen ist. Und ganz kurz und knapp, erklärt ist es eben so, dass in unserer Welt alles aus Atomen besteht. Das können wir nicht sehen, aber das sind ganz viele Tausende, Milliarden, Trilliarden Atome, die von A nach B hüpfen und sich da irgendwie formen, dann wieder nicht formen. Also die sind ganz aktiv, diese kleinen Viecher. Und die Quantenphysik besagt, dass Realität nicht existiert, sondern erst dann geformt wird, wenn wir es betrachten. Und das Gleiche sagt eben auch die Neurowissenschaft. Also man kann sich das so vorstellen, eigentlich vielleicht wie so eine Wolke. Am Anfang ist da nur Luft. Und wenn wir das dann aber betrachten, formt sich das Ganze zu einer Wolke und dann sehen wir es auch als Wolke. Und wenn wir das im Wissen, wissen wir auch, dass so gesehen keine Realität wahr ist. Und ehrlich gesagt kann man sich das auch logisch ein bisschen erklären. Du und ich sitzen hier beide jetzt in der gleichen Podcast-Aufnahme, aber du wirst eine ganz andere Wahrnehmung von diesem Gespräch haben als ich. Du wirst dich auch an ganz andere Dinge erinnern. Du wirst mich auch ganz anders wahrnehmen, als ich mich selber wahrnehme und andersherum. Das heißt, jeder von uns, und wieso ist das so? Weil jeder von uns eine Situation nicht so sieht, wie sie ist, also A oder B oder schwarz oder weiß, sondern wir sehen sie eben auch, wie wir uns selbst sehen, wie wir die Welt verstehen, was für eine, nochmal, was für Autobahnen in unserem Kopf existieren, also was für Gedankengänge wir schon immer hatten über die Welt, aber auch welche Erfahrungen wir gemacht haben. Also ganz einfach, wenn wir zum Beispiel beide zu einem Fußballspiel gehen würden, wärst du so, oh, ich habe voll total Lust, bei diesem Fußballspiel zu sein. Und du siehst die Serenität total als etwas, eine ganz tolle Samstagsaktivität. Während ich es als etwas total Gefährliches und Unschönes sehe. Wieso? Weil mir vielleicht einfach mit 5 Jahren mal ein Fußball total krass an den Kopf geknallt wurde und ich seitdem Angst vor Fußbällen habe. Es ist so gesehen, in Anführungsstrichen, die gleiche Realität, die wir sehen. Aber es ist trotzdem eine ganz unterschiedliche Realität. Und ich glaube, wenn wir das einmal verstehen, können wir im Kleinen natürlich auch viel empathischer mit anderen Menschen sein. Ne? Also auch zu sagen so, ja, andere Leute haben einfach eine andere Realität. Das heißt, sie fokussieren sich auf andere Dinge im Gespräch. Denen sind andere Sachen wichtig, weil sie einfach andere Erfahrungen auch gesammelt haben. Aber wenn man dann nochmal weiter und tiefer geht, das erkläre ich auch im Buch, ist dann natürlich auch die Frage, wenn Realität nicht existiert, kann ich ja so gesehen auch jede mögliche Realität für mich selbst kreieren. Und da fängt es jetzt eben an, wo die meisten Leute denken so, okay, das wird total abgespaced. Aber auch da gibt es wirklich handfeste ja auch Beispiele dafür. Und also mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich immer Sportler und Sportlerinnen, die es auf jeden Tag aufs Neue zeigen, wie Realität neu kreiert wird und wie zum Beispiel auch Manifestieren funktioniert. Und Sportler zeigen immer wieder, dass Realitäten neu überschrieben werden können, indem sie zum Beispiel neue Rekorde brechen. Und eine Realität ist ja eigentlich, wie man es denkt, okay, es gibt einen Rekord, ich schaffe 100 Meter in 10 Sekunden, sagen wir es einfach mal. Aber wenn es die Realität nicht geben würde, dass man es auch unter 10 Sekunden schafft, gäbe es ja keine Sportler und Sportlerinnen, die versuchen würden, diesen Rekord zu brechen. Und diese Leute kreieren immer wieder neue Realitäten, indem das dann möglich ist. Und ich meine, es gibt so viele auch Studien und Kommentatoren, die vorher sagen so, ja, es ist eigentlich physisch unmöglich, so etwas zu schaffen. Und trotzdem schaffen das Menschen. Und das kann man, dieses kleine Beispiel kann man natürlich auch auf größere Beispiele übertragen. Und ehrlich gesagt, wenn ich an mein eigenes Leben denke, wo ich gestartet bin, mit welchem Setup, ne? Also kein großes Netzwerk, nicht viel Geld und wo ich dann auch gelandet bin und was ich alles erreicht habe. Wenn man mich gefragt hätte oder wahrscheinlich auch heute noch andere Leute fragen würde, ob das möglich ist, würden 99% der Leute sagen, nein, es ist nicht möglich. Und trotzdem ist es ja möglich, weil ich der Beweis bin dafür, dass es möglich ist. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, kann man sich auch wieder trauen, größer zu träumen auch, weil man merkt, dass da viel mehr Realität möglich ist, als man vielleicht denkt am Anfang.
Hast du dir das so manifestiert, dein Leben, denkst du?
Mein Leben habe ich mir, ja. Also den ersten Teil bis jetzt, ich habe ja noch viel Leben vor mir, also das habe ich mir wirklich alles manifestiert. Ich habe stand schon mit 4 Jahren am Flughafen das erste Mal und war fasziniert von Flughäfen und wollte immer ein Leben führen, in dem ich sehr viel reise, was dann auch passiert ist. Ich wollte schon immer, wie gesagt, Chefredakteurin werden, weil ich schon immer Geschichten erzählen wollte, die noch keiner erzählt hat. Und weil ich schon immer Mode als Ausdruck von der Kreativität gesehen habe, bin es mehrfach geworden. Ich hatte dann auch so Sachen wie, dass ich mal mit meiner Mutter durch Berlin gelaufen bin. Da hatte ich noch meine allererste kleine eigene Wohnung. Und meine Mutter erzählt das immer so, weil wir dann über die Straße gelaufen sind. Und ich habe die ganze Zeit hochgeguckt. Und sie meinte dann irgendwann so zu mir, wieso guckst du die ganze Zeit hoch? Und dann war ich so, ja, weil irgendwann werde ich in so einem Penthouse da oben wohnen. Irgendwie sowas. Ich weiß, dass ich irgendwann über den Wolken wohnen werde. Genauso ist dann auch meine Wohnung in Berlin. Also ich habe schon ganz viel manifestiert im Leben. Weil ich aber einfach auch weiß, dass diese Realität möglich ist.
Hast du eine Vision für 26? Also machst du so Vision Boards und solche Sachen?
Also Vision Boards, viele machen ja diese Fotos und denken, damit ist es getan. Aber ein Vision Board ist natürlich eher auch ein eigenes, internes Vision Board. Ne? Also sich zu überlegen, was will ich? Das ist ganz wichtig bei dem Manifestieren. Wir können nichts manifestieren, wenn wir gar nicht wissen, was wir eigentlich wollen. Also wirklich sehr klar zu sein in dem, was man eben möchte. Und dann der zweite Schritt ist aber auch vor allem, wieso man das möchte. Und ich glaube, ganz viele Menschen manifestieren einfach Materielles, weil sie dann denken, dass sie glücklicher sind. Aber die Frage ist eigentlich so ein bisschen, wieso will ich das? Ne? Und es ist nicht verkehrt, Materielles zu manifestieren. Zum Beispiel, ich habe auch schon mal mein erstes Auto manifestiert. Oder meine Rolex, die ich am Arm trage. Und das mag am Anfang irgendwie so oberflächlich klingen, aber für mich zum Beispiel dieses Auto war immer ein Gefühl der Freiheit, weil ich natürlich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Und für mich dieses Auto symbolisch dafür steht, dass ich einfach mich freier bewegen kann, dass ich mehr Luft zum Atmen habe, dass ich einfach selbstbestimmter eben auch sein kann. Das heißt, es ist kein Statussymbol, ich möchte jetzt meinem Nachbar zeigen, wie cool ich bin, sondern es hat etwas mit meiner eigenen Gefühlswelt zu tun. Und genauso ist es bei der Rolex, dass ich so dieses Luxusgut nicht haben wollte, um irgendwie zu zeigen, dass ich irgendwie Geld verdiene, sondern es war für mich, wie ich aufgewachsen bin, es ist für mich ein gefühlvolles Symbol dafür, dass ich etwas erreicht habe und dass ich endlich an einen Punkt angekommen bin, an dem ich mir solche Luxusgüter leisten kann, ohne jetzt 20 Jahre darauf sparen zu müssen. Das heißt, ich habe beruflich einen Schritt oder ein Plateau oder eine Etappe erreicht, in dem ich einfach genügend Geld verdiene, dass es mir finanziell gut geht. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied, ne? Also ich habe zum Beispiel auch in meinem Mentorship einige Leute, die oder eine spezifisch, die ein Haus manifestiert hat. Das hat sie jetzt auch mit einem großen Garten. Aber es ging nämlich eben nicht darum, ein Haus zu haben, weil alle ein Haus haben, sondern es ging darum, dass sie eben viele Tiere hat und sie wollte eben einfach auch einen Garten haben, wo diese Tiere einfach frei rumlaufen können, ne? Wo sie dann denen auch ein Zuhause schafft. Und das hat sie jetzt. Und die hat da also jetzt eine kleine Tieroase in ihrem Garten. Und also ich glaube, je stärker und je leidenschaftlicher dieses Warum ist, desto eher passiert das auch.
Ich denke aber, das Was ist was noch schwieriger als das Warum. Weil ganz viele Leute wissen ja gar nicht, was sie eigentlich wollen.
Ja, und ich glaube, es ist, weil ganz viele Leute sich selber limitieren. Wie gesagt, ich glaube, ganz viele Leute sind einfach sehr limitiert von gesellschaftlichen Strukturen. Ne? Also wie gehört es sich zu leben in der deutschen Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft? Was gehört eben dazu? Was soll man haben? Und dass alles, was so ein bisschen da rausfällt, natürlich nicht, sag ich mal, als angepasst wirkt. Und dass man daher irgendwie gar nicht so genau weiß, so, okay, was gibt es denn da noch für Lebensrealitäten da draußen? Und es wäre das irgendwie etwas für mich möglich. Und ich glaube, viele Menschen sind ja auch so, wenn sie zwischen mich fragen, wieso ich gekündigt habe, dann weißt du, ja, aber wieso denn nicht? Also das Leben ist doch so lang, wieso können wir nicht mehrere Berufe haben und wieso können wir auch nicht mehrere Karrieren haben? Ne? Wir entwickeln uns ja immer weiter. Also nur weil ich als Kind gerne Topfschlagen gespielt habe, heißt es ja nicht, dass ich jetzt mit 40 Jahren immer noch gerne Topfschlagen spiele. Nee, natürlich ändere ich mich und wir entwickeln uns weiter und das ist ja auch was Schönes. Und so wie wir uns selber weiterentwickeln, können sich natürlich auch unsere Lebensumstände weiterentwickeln. Ne? Also vielleicht möchte ich nicht mehr verheiratet sein, vielleicht möchte ich nicht mehr in einem Dorf leben und in der gleichen Straße leben, in der ich aufgewachsen bin. Vielleicht möchte ich nach 3 Jahren nicht mal das studieren, was ich angefangen habe zu studieren, sondern was ganz anderes machen. Und das ist total okay. Also ich glaube, wir sind noch viel zu sehr darauf bedacht, so was könnten dann andere Leute sagen, denken jetzt alle, ich habe den Verstand verloren. Ne? Also die Frage ist ja auch mal so, das schreibe ich auch im Buch, wer sind die anderen denn überhaupt? Also das ist immer so, wir reden immer so von den anderen, als wären es jetzt genauso so eine bestimmte Masse an Menschen, aber auch da wieder sich mal mit einem Zettel und einem Stift hinzusetzen und zu überlegen, von welchen Leuten ist mir die Meinung wirklich wichtig? Das rate ich jedem mal, diese Übung zu machen. Und man ist überrascht, wie wenig Menschen auf diesem Zettel eigentlich stehen. Ne? Und man tut immer so, als wären da jetzt Tausende von Menschen, vor denen es wichtig wäre, irgendwie das Gesicht zu wahren.
Ja, wahrscheinlich man selber, oder? Und deshalb möchte ich noch zwei ganz wichtige Worte aus deinem Buch möchte ich auch noch hier mit dir besprechen. Das eine ist das Next Level Self, wo es um dich selber geht, und der Radical High Vibe, was ja eigentlich eine Einstellung ist, wie man dem ganzen Leben begegnet. Und das sind eigentlich diese zwei Dinge, wo du sagst, die gehören dazu, um wirklich manifestieren zu können.
Ja, also das Next Level Self ist wirklich erstmal dieses Konzept zu verstehen, dass wir als Menschen nicht fertig sind. Also es gibt keinen Moment in unserem Leben, an dem wir, wie gesagt, wie ein Knochen ausgewachsen sind. Dazu passt eben auch die Neuroplastizität von unserem Gehirn beispielsweise. Also wir entwickeln uns konstant weiter, auch unsere Gefühlswelt ändert sich weiter. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass wir wirklich wachsende Organismen sind, dann ist eben ja die Frage, okay, wenn ich ja sowieso nicht da bleibe, wo ich gerade bin, also ich kann gar nicht immer die gleiche Person sein, Dann gibt es natürlich auch eine Version, die ich anpeilen kann. Und ich nenne es im Buch eben dieses Next Level Self. Also ich erkläre das auch ein bisschen wie im Computerspiel, dass man sagt, man erreicht dann quasi so ein bisschen das nächste Level, wie beim Mario Kart Spiel. Und es gibt ja immer Themen im Leben und es wird sich auch nie ändern, weil wir einfach Menschen sind, wie gesagt, die beweglich sind, mit denen wir einfach unzufrieden sind. Zum Beispiel der Job, zum Beispiel die Gesundheit, vielleicht auch eine Freundschaft. Und wenn wir jetzt einfach uns auch mal hinsetzen nochmal und überlegen, mit was bin ich gerade nicht so ganz happy und nicht so ganz d'accord? Und wenn ich jetzt in so eine Person reintunen könnte, die jetzt vielleicht auf dem nächsten Level ist, also die dieses, in Anführungsstrichen, Problem nicht mehr hat, wie ist die denn, diese Person? Also wie verhält die sich? Was denkt die vielleicht auch nicht mehr? Zu was sagt die Nein? Zu was sagt die Ja? Was für Schritte hat die schon irgendwie getan in ihrem Leben? Und zum Beispiel, das kann man ganz gut eigentlich auch immer mit so sportlichen Sachen erklären. Ne? Wenn man zum Beispiel Gesundheit nimmt und sagt so, okay, ich bin gerade einfach nicht happy damit, dass ich mich so unfit fühle, ne? Dass ich mich nicht stark fühle oder dass mir die Kondition ausgeht nach 3 Treppenstufen. Und dann setzt man sich einfach hin und sagt, damit bin ich jetzt unzufrieden und schreibt eben auf und überlegt, unser Next Level Self, was macht die denn? Ne? Also wie ist die, die das jetzt schon erreicht hat? Und natürlich schreibt man dann auf, ja, das ist die, die eben nicht den Aufzug nimmt, sondern vielleicht die Treppen in der Arbeit. Ne? Das ist die, die vielleicht das Rauchen aufhört. Das ist vielleicht die Person, die zumindest mal versucht, 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Und daran kann man eben so ein bisschen eine Version von sich selber schon mal sich zusammenmalen, sag ich jetzt das. Dazu kommt auch das Vision Board ins Spiel, ne? Dass es eigentlich viel wichtiger ist, diese Vision von diesem Next Level Self zu kreieren, weil man natürlich sich damit viel mehr identifizieren kann und überlegt so, okay, das kann ich auch wirklich selber sein. Und deswegen tue ich mich manchmal so ein bisschen schwer mit so Vision Boards, wo man einfach so Fotos von anderen Leuten ausschneidet, weil es ist immer so ein bisschen disassoziiert, ne? Es ist ja dann trotzdem jemand anders und nicht man selbst. Ja, und dann diese Übung mit dem Next Level Self immer wieder zu machen. Und im Buch sind natürlich auch wahnsinnig viele Übungen, die dazu einspielen, ne? Sich zu überlegen, wie fühlt die Person? Was denkt die? Auch ganz groß das Thema Glaubenssätze oder negative Glaubenssätze. Im Englischen nennt man das Limiting Beliefs. Ich mag diesen Begriff mehr, weil es schon im Titel steckt, was man meint. Es limitiert einen. Also es ist ein Glaube, der einen limitiert. Limiting Beliefs. Das heißt, auch mal zu überlegen, na, das Thema Sport, was wir gerade gesagt haben. Okay, ich weiß, was mein Next Level Self tut. Ich weiß, was ich tun muss, um eben mich stärker zu fühlen. Was sage ich mir denn jetzt gerade selber, wieso ich das jetzt noch nicht mache? Und dann kommt ganz viel eben raus, ne? Dass man sagt, ja, ich bin zu dick, um ins Fitnessstudio zu gehen. Ich sehe irgendwie komisch aus in Sportklamotten. Ich habe keine Zeit, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Ich kann das nicht in meinen Alltag gehen. Na, also da kommt schon ganz schön viel, was man sich dann so sagt. Deswegen ist einfach so wichtig, diese Übungen zu machen. Also das ist zum einen das Thema Next Level Self. Und um ein erfülltes Leben zu führen, dürfen wir uns immer und immer wieder fragen, wie unser Next Level Self aussieht. Weil genauso wie so ein Mario Kart Spiel, das ist ja eigentlich auch nie zu Ende. Ne? Es gibt immer wieder dann ein anderes Level. Und ich möchte noch mal ganz kurz betonen, es heißt nicht immer, höher, weiter, schneller zu gehen. Das ist eine eigene Definition. Ne? Also es heißt nicht, mehr Geld, mehr ein größeres Haus, mehrere Autos. Es ist etwas ganz Persönliches. Also wie gesagt, Next Level Self kann auch die Person sein, die mehr Nein sagt. Also das ist dann auch das nächste Level, mehr Grenzen zu setzen zum Beispiel oder mehr empathischer zu sein. Und dann haben wir auf der anderen Seite, jetzt rede ich hier wie ein Monolog, aber es sind so große Themen, die du angesprochen hast. Auf der anderen Seite haben wir dann das Thema Radical High Vibe. Und das ist etwas, was gekommen ist, als ich dann schon 8-9 Jahre lang viele Praktiken praktiziert habe zur Neurowissenschaft. Ich habe mich sehr schön mit der Quantenphysik auseinandergesetzt. Und manchmal hat man ja dann trotzdem etwas, das kennt man auch so von einem Hobby oder so, wenn man zum Beispiel das Töpfern anfängt, läuft alles super und irgendwann kommt der Tag, wo man wieder gar nichts kann, ne, wo alles schief läuft, wo man irgendwie so das Gefühl hat, man ist 10 Schritte zurückgegangen. Und ich hatte dann so einen Tag und ich war mit einer meiner besten Freundinnen am Telefon und wir haben mal wieder lange telefoniert über irgendein Thema, ich weiß schon gar nicht mehr über was. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen, auf einmal hatte ich so einen Rappel mit mir selbst und mit uns beiden, weil ich war dann so genervt, dass wir immer und immer wieder über die gleichen Sachen reden, jede Woche aufs Neue. Und dass wir eigentlich in Anführungsstrichen auch wieder wissen, wie es geht und was wir machen müssen, um eine andere Realität zu kreieren und das Next Level Self zu erreichen. Aber wir machen es nicht. Und dann habe ich wirklich mit ihr gefasst, also so eine Challenge erfasst und gesagt, wir machen jetzt eine Challenge, wir beide, 7 Tage lang Radical High Vibe. Weil ich kannte ja die ganze Research und die ganze Wissenschaft dazu. Wie viel es wirklich bringt, negative Gedanken oder sag ich mal Gedanken, die wir nicht mehr haben wollen, aus die aus alten Glaubenssätzen beruhen, direkt wegzuschieben. Ne? Also dieses, ich kann das nicht, weil, okay, ich merke, ich denke, dass jetzt gerade direkt wegschieben ist ein alter Gedanke. Ist eine alte Autobahn, die haben wir jetzt 30 Jahre lang gefahren, wir machen jetzt eine neue Autobahn. Direkt das Umformulieren in neuen Gedanken. Das funktioniert, das ist wirklich wissenschaftlich belegt. So, auf der gleichen Seite weiß man eben, dass Gefühle, ne, dass man Gefühle aufkommen lassen muss, aber dann direkt auch überlegt, woher kommt das, ist es gerade gerechtfertigt, dass ich das fühle, kommt es vielleicht aus alten Erfahrungen, die ich gemacht habe, direkt einzusortieren. Das Gleiche mit den Handlungen. So, ich will ja jetzt wirklich fitter werden und mich stärker fühlen. Es regnet draußen, okay, scheißegal, ich mache jetzt zumindest mal 3000 Schritte statt 10.000 Schritte. Also Radical High Vibe ist etwas, dass man was man in der Sekunde benutzen kann, das ist quasi ein Alltagstool, um wirklich die höhere, bessere Version von sich selbst zu wählen in dieser Sekunde, in der das passiert. Zum Beispiel auch im Stau zu stecken, ne? Nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt gelernt, meine Energie nicht darauf zu verschwenden, auf etwas, was ich nicht ändern kann. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wie ein Rumpelstilzchen im Auto zu sitzen und rumzuschreien und 10.000 Mal zu sagen, wie scheiße mein Leben ist. Reframe it in your head und wirklich direkt zu sehen, okay, was kann ich jetzt mit dieser Zeit machen? Ich habe das Geschenk bekommen der Zeit, ich habe das Geschenk bekommen, dass mich gerade keiner nervt. Vielleicht höre ich endlich mal in einen Podcast rein, den ich immer schon hören wollte. Ne? Oder vielleicht rufe ich dann mal die Mutti an, mit der ich seit 2 Wochen nicht mehr telefoniert habe. Vielleicht tue ich mal was Gutes. So. Und das sind, wie gesagt, so Radical High Vibe ist wirklich, dass wir beschlossen haben, meine beste Freundin und ich, 7 Tage lang radikal die höhere Version von einem zu wählen. Also so zu entscheiden, zu denken und zu fühlen, wie die Person in dem nächsten Level dieses Computerspiels. Und diese Challenge hat unser beider Leben so unfassbar krass verändert, dass ich sie mit ins Buch gepackt habe. Ich habe es danach all meinen Freundinnen erzählt. Aber man muss dazu sagen, man muss ein bisschen Vorwissen dafür haben, ne? Also man sollte bestenfalls verstehen, wie gewisse neurowissenschaftliche oder neuronale Wege funktionieren, wie Quantenphysik ein bisschen funktioniert. Deswegen kommt es auch am Ende vom Buch, nachdem wir so ein bisschen was gelernt haben. Aber wirklich, man kann jede Zeit damit anfangen, immer zu überlegen, in dieser Millisekunde, in der irgendwas passiert, wie kann ich jetzt hier reagieren? Wie kann ich denken? Wie kann ich fühlen? Wie kann ich handeln? Bei der E-Mail vom Chef, im Stau, wenn einem der Kaffee runterfällt, was mir manchmal passiert, ne, wenn Aufnahmen nicht funktionieren, wie jetzt bei uns leider vor 2 Wochen. Also ja, und das verändert einfach wirklich den eigenen Alltag so sehr. Aber das ist auch wieder wissenschaftlich passiert. Was dann nämlich passiert ist, dass es gibt so ein System in unserem Gehirn, ich nenne es den kleinen Türsteher, der rausfiltert, welche Informationen wichtig sind an dem Tag. Und wenn wir mit einer Einstellung schon in diesen Tag reingehen und sagen, Radical High Vibe, das wird jetzt hier ein guter Tag, was auch immer mir vor die Nase fällt, I can do it. Dann sucht dieser Türsteher quasi, okay, das ist jetzt das, mit was wir heute arbeiten. Das heißt, ich suche nur und lasse nur Informationen durch in das Gehirn, die da eben dem zustimmen. Also unser Türsteher stimmt uns immer zu, im Negativen wie auch im Positiven. Das heißt, wir werden nach so einem Radical High Vibe Tag abends im Bett liegen und ich verspreche allen da draußen, es gibt niemanden, der nicht im Bett liegen wird und da liegen wird und sagst so, ah, eigentlich war heute eigentlich ein ganz guter Tag. Auch wenn es nicht einfach war und auch wenn nicht alles nach dem Schnürchen lief, aber ich habe es gewuppt.
Und so soll es sein.
Genau, und ich glaube, deswegen ist es so kraftvoll. Und ich glaube, deswegen war es mir auch so wichtig, dieses Buch zu schreiben, weil es wirklich, es ist so ein bisschen einfach wie kurz mal in die Schule zu gehen, einmal diese Prinzipien zu lernen und dann ein paar Hausaufgaben zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du gebraucht hast, dieses Buch zu lesen, aber es liest sich auch wirklich schnell durch und ne, es ist jetzt nicht, was man da monatelang durchwälzen muss. Und dann hat man einfach so viele Tools und Hacks und so kleine Tricks in seiner kleinen Hosentasche, die einfach so viel bringen für den Alltag. Und letztlich ist unser Leben der Alltag. Und wenn wir es schaffen, unseren Alltag ein bisschen besser und schöner und inspirierender zu gestalten und mit besseren Autobahnen, sag ich mal, neue Wege zu fahren, dann haben wir einfach faktisch ein anderes Leben. Und das ist ja eben das Schöne.
Ja, und ich glaube auch diese gewisse Gelassenheit, dass eben kommen mag, was muss oder was soll. Und dass ich dem auch nicht einfach so ausgeliefert bin. Also für mich hat dein Buch ganz viele Sachen so ein bisschen zusammengebracht, die ich schon wusste teilweise. Aber es hat es dann so schön eben in ein Buch gepackt. Und ich mag es auch sehr, wie du eben diese ganz konkreten und fassbaren Beispiele bringst. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ganz viele jetzt dein Buch lesen. Also wir haben es auch bei uns in unserem Concept Store, kann man es gleich einkaufen. Kleine Werbung hier noch. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und eben auch, dass es trotzdem noch geklappt hat, trotz Einbruch und trotz Zeitverschiebung und alles, was uns da noch auf den Weg geworfen wurde. Aber ich glaube eben, genau, es musste so sein.
Genau, das ist es. Und ich wollte nochmal vielen Dank für euer Verständnis sagen. Ich weiß, es war nicht einfach mit mir, aber manchmal kommt eben, wie gesagt, das Leben dazwischen. Und vielen Dank, dass ich hier auch sprechen durfte. Vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr zuhört. Es freut mich total. Und ich sage immer nach jedem Podcast, wer noch Fragen hat, wer irgendwelche Anregungen hat, kann mir immer gerne auf Instagram eine DM schreiben. Oder findet ihr auch meine E-Mail-Adresse auf meinem Instagram-Kanal claudi-z. Das heißt, meldet euch jederzeit gerne. Und vielen, vielen Dank für diese schöne Möglichkeit, hier in diesem Podcast sprechen zu dürfen.
Vielen, vielen Dank, Claudi. Und ich wünsche dir noch einen ganzen schönen Rest von deinem Tag und auch ein schönes Leben. Und ich glaube, wir begegnen uns dann schon nochmal.
Das hoffe ich sehr.
Gell?
Ich danke dir.
Und für euch alle zu Hause, die jetzt zugehört haben, wenn euch dieser Podcast etwas gebracht hat, wenn er euch gefallen hat, dann freuen wir uns unglaublich über ein Feedback auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört oder für ein paar Sternchen, die ihr uns geben könnt. Bedeutet uns wirklich viel, weil dann werden wir auch anderen angezeigt, die diesen Podcast vielleicht mögen. Danke und tschüss.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.